Stell dir mal vor, du nutzt die modernste KI, die derzeit überhaupt auf dem Markt ist. Mhm. Du hast den Auftrag, einen, ich sag mal, wirklich brillanten, 10-seitigen Konzeptentwurf für ein wichtiges Projekt zu schreiben. Du gibst also die Parameter ein und die Maschine generiert das Dokument in exakt 3 Minuten.
Wahnsinnige Geschwindigkeit eigentlich.
Absolut. Du liest drüber, es ist inhaltlich stark, völlig fehlerfrei, perfekt strukturiert. Du klickst auf Senden und dann dauert es unfassbare 12 Wochen, bis in deiner Organisation überhaupt mal eine handfeste Entscheidung darüber getroffen wird.
Ja, das ist genau dieser Moment, wo die Lichtgeschwindigkeit der KI frontal auf die Schrittgeschwindigkeit unserer traditionellen Bürokratie prallt.
Genau.
Das ist ein Systemcrash, der tut fast körperlich weh, wenn man ihn im Arbeitsalltag erlebt.
Definitiv. Und damit herzlich willkommen zu dieser ausführlichen Analyse, in der wir exakt dieses Phänomen mal komplett dekonstruieren. Als Grundlage dient uns heute das Buch KI – Organisationsarchitektur von Herbert Vitztum.
Genau, das ist der 2. Band zu Das unsichtbare Betriebssystem, der ja am 17. August 2026 erschienen ist.
Richtig. Wir werden uns heute ansehen, warum KI zwar die Werkzeuge für alle verfügbar macht, also quasi demokratisiert, aber halt niemals die Expertise.
Sehr wichtiger Punkt.
Und vor allem wollen wir herausfinden, warum diese ganzen inoffiziellen Excel-Listen in Unternehmen extrem wertvoll sind. Warum 50 handbeschriebene Kuverts eine echt gefährliche Illusion von Kontrolle darstellen. Und wie du die Arbeit deines Teams völlig neu entwerfen kannst, ohne dabei die menschliche Seele der Organisation zu zerbrechen.
Ja, weil wir einfach verstehen müssen, dass Technologie nur dann ihre Hebelwirkung entfaltet, wenn wir die architektonischen und, das ist ganz wichtig, die psychologischen Grundfesten einer Organisation antasten.
Absolut.
Ein neues Software-Abo löst einfach keine strukturellen Probleme.
Okay, lass uns das direkt mal am offensichtlichsten Paradoxon der KI-Nutzung aufhängen. Nehmen wir den Fall aus dem Buch, diesen Bereichsleiter Christian Meyer in einem mittelgroßen Verband.
Ja, ein klassisches Beispiel.
Er soll ein neues Kursprogramm entwerfen. Früher hätte er dafür tagelang irgendwelche alten Daten gewälzt, Entwürfe getippt und formatiert. Heute nutzt er das generative KI-System seines Verbands und hat nach 3 Minuten ein makelloses Papier auf dem Bildschirm.
Was ja in der Theorie ein gewaltiger, messbarer Effizienzgewinn ist.
Ja.
Die Erstellung von Inhalten, die jahrzehntelang teuer und zeitaufwendig war, ist plötzlich ein Nullkostenfaktor geworden.
Genau. Nur beginnt für Christian Meyer dann die organisatorische Odyssee. Er schickt das Konzept an die Buchhaltung zur Budgetprüfung. Da herrscht aber gerade Quartalsabschluss.
Klassiker.
Also liegt das Dokument 4 Tage lang auf Eis. Als er dann endlich Feedback bekommt, merkt er, dass er die KI-generierten Zahlen händisch in eine völlig veraltete interne Excel-Vorlage übertragen muss.
Oh je.
Ja, und daraufhin folgt eine Woche Wartezeit für die Datenschutzprüfung. Das fertige Paket wartet dann 6 Wochen auf die nächste offizielle Präsidiumssitzung. Dort wird es aus Zeitmangel nur angerissen und wegen einer winzigen offenen Detailfrage auf die nächste Sitzung vertagt.
Und das dauert dann wieder 6 Wochen?
Exakt. Aus 3 Minuten technischer Erstellung werden organisatorische 12 Wochen. Das ist doch also, als ob man sich einen Ferrari kauft, um schneller zur Arbeit zu kommen.
Ja.
Aber auf dem Weg dorthin im selben endlosen zähflüssigen Stau steht wie vorher mit dem Fahrrad.
Ein super Bild. Ja. Was hier faszinierend ist, wir erleben eine fundamentale Verschiebung des Flaschenhalses in der Arbeitswelt.
Okay, wie meinst du das genau?
Also, vor der Ära der generativen KI war Information an sich knapp. Die Erstellung von Texten, Konzepten, Code, das war der Engpass.
Mhm, verstehe.
Heute produzieren wir Entwürfe im absoluten Überfluss. Die Maschine liefert in Sekundenbruchteilen. Die neue, extrem knappe Ressource also, dein Stau auf der Autobahn, das ist die menschliche Beurteilung und Entscheidung.
Ah, okay.
Der Engpass ist nicht mehr die Tastatur des Mitarbeiters, sondern der Kalender des Entscheidungsgremiums.
Aber da muss ich jetzt mal provokant reingrätschen.
Gerne.
Ein ehrenamtliches Präsidium in einem Verband ist doch ganz bewusst so strukturiert, dass es langsam und bedächtig entscheidet. Da geht es ja um demokratische Legitimation, um Sicherheit, das Abwägen von Risiken.
Absolut.
Wollen wir denn wirklich, dass KI diese Kontrollinstanzen einfach überrollt?
Nein, natürlich nicht. Die Existenz und der Rhythmus solcher Gremien sind völlig legitim und für die strategische Ausrichtung auch absolut notwendig.
Okay.
Eine Grundsatzentscheidung braucht Raum für Debatten. Aber der Denkfehler liegt in der Annahme, dass jede kleine operative Detailfrage denselben schweren bürokratischen Weg gehen muss.
Mhm. Also alles wird über einen Kamm geschoren?
Genau.
Wenn ein innovatives Kursprogramm wochenlang feststeckt, nur weil unklar ist, in welche spezifische Excel-Spalte ein Budgetposten gehört, dann reden wir nicht über demokratische Kontrolle.
Sondern?
Wir reden über mangelnde Architektur. Organisationen müssen anfangen, ihren sogenannten Entscheidungsdurchsatz zu messen. Wir müssen Zuständigkeiten radikal nach ihrer Tragweite trennen.
Das heißt, Strategie bleibt oben im Gremium, operative Freigaben müssen aber dezentralisiert und beschleunigt werden.
Exakt so.
Okay, aber was passiert in der Realität? Wenn diese offiziellen Systeme so starr sind und die Entscheidungen ewig dauern, reagieren fähige Mitarbeiter ja meistens nicht mit Resignation.
Nein, sie werden kreativ.
Genau, sie bauen sich ihre eigenen Wege. Nehmen wir wieder Christian Meyer. Er hat auf seinem Schreibtisch zwei Monitore stehen.
Mhm, kenne ich.
Auf dem linken Monitor läuft das offizielle, ziemlich starre CRM-System des Verbands. Und auf dem rechten Monitor hat er eine eigene, inoffizielle Excel-Liste offen.
Seine Schatten-IT.
Genau. Die ist von der IT-Abteilung natürlich streng verboten.
Logisch.
Aber für seine tägliche, regionale Arbeit ist sie absolut unverzichtbar. Weil das offizielle CRM bestimmte Felder, sagen wir mal, spezielle Ernährungsbedürfnisse bei Veranstaltungen einfach gar nicht abbilden kann.
Das ist das unsichtbare Betriebssystem der Organisation. Und der Reflex der Führungsebene ist hier fast immer extrem autoritär.
Ja. Die IT sieht diese Excel-Liste und sagt sofort, verbieten, sofort sperren, das ist ein Datenschutzrisiko.
Und das ist in den allermeisten Fällen ein katastrophaler Fehler.
Weil, wenn man Christian Meyer diese Liste wegnimmt, macht er entweder nur noch Dienst nach Vorschrift und der Service für die Mitglieder bricht ein.
Ja.
Oder er weicht komplett auf analoge Notizbücher aus, die dann gar keiner mehr kontrollieren kann.
Genau.
Ich finde diese Schatten-IT immer wie so einen illegalen Trampelpfad in einem neu angelegten Park.
Oh, das ist ein guter Vergleich.
Weißt du, die Landschaftsarchitekten haben auf dem Reißbrett wunderschöne, rechtwinklige Wege gezeichnet. Aber die Fußgänger nehmen die Abkürzung quer über den Rasen, weil es einfach der logische Weg ist.
Richtig.
Anstatt jetzt hohe Zäune zu bauen oder Strafzettel zu verteilen, sollten wir doch einfach genau dort, wo das Gras plattgetreten ist, den offiziellen Weg pflastern. Die Leute zeigen uns durch ihr Verhalten ja quasi, wo der Prozess eigentlich entlanglaufen müsste.
Wenn wir das mit dem Gesamtbild verknüpfen, müssen wir die Ursache stromaufwärts finden. In der KI-Organisationsarchitektur lautet die oberste Regel: Eliminieren vor Automatisieren.
Okay, also nicht einfach Technik draufwerfen.
Genau. Anstatt den Trampelpfad mit Überwachungskameras auszustatten oder in die IT-Welt übersetzt, ein teures Skript zu schreiben, das die verbotene Excel-Liste heimlich mit dem CRM abgleicht, müssen wir ganz nach oben an den Ursprung des Prozesses gehen. Wir müssen den Upstream reparieren.
Das lässt sich wunderbar an diesem Fall mit der Förderabrechnung illustrieren.
Ja, das Beispiel ist perfekt.
Da sitzt also eine Buchhaltung, die kurz vor Fristende 60.000 unstrukturierte Bankzahlen manuell durchsuchen muss.
Wahnsinn.
Um Zahlungen den richtigen Kursen zuzuordnen. Der moderne Reflex wäre jetzt doch, hey, wir haben KI, lass uns einfach ein Large Language Model darüber legen.
Genau.
Die KI liest die unstrukturierten Daten und sortiert diese 60.000 Zahlen automatisch. Problem gelöst, oder?
Und genau das ist architektonische Pflasterkleberei.
Pflasterkleberei.
Ja, technologisch mag das wahnsinnig faszinierend sein, aber strukturell ist es völliger Wahnsinn. Selbst wenn die KI eine beeindruckende Trefferquote von 95% hat, bleiben bei 60.000 Zeilen immer noch 3.000 Klärfälle übrig, die Menschen mühsam von Hand nacharbeiten müssen.
Stimmt.
Du zementierst einen ohnehin kaputten Prozess, indem du ihn künstlich beschleunigst.
Der Upstream-Weg bedeutet also, dass wir ganz am Anfang ansetzen.
Ja.
Wir ändern den Prozess so, dass schon bei der allerersten Kursbuchung durch das Mitglied eine eindeutige, maschinenlesbare Vorgangs-ID generiert wird.
Genau, eine einfache ID.
Und diese ID wandert dann automatisch auf die Rechnung, in die Zahlungsreferenz und in die Förderposition.
Und wenn wir das tun, brauchen wir am Ende gar keine KI mehr, die irgendetwas mühsam errät. Wir können die Zuordnung deterministisch, also mit hundertprozentiger mathematischer Sicherheit, durchführen.
Krass, ja? Wir eliminieren die Notwendigkeit für komplexe Problemlösungen, indem wir das Problem gar nicht erst entstehen lassen.
Richtig. Aber wenn wir Prozesse so radikal vereinfachen und automatisieren, stoßen wir sehr schnell auf eine psychologische Mauer.
Die Mitarbeiter wehren sich?
Ja. Nicht aus bösem Willen, sondern aus einer tiefen, zutiefst menschlichen Angst vor dem Kontrollverlust.
Das bringt mich direkt zu der Geschichte mit den 50 Kuverts.
Ah ja.
In einer Organisation wurde ein neues System eingeführt, das war fähig, 50 Rechnungen mit einem einzigen Klick zu erzeugen, im Hintergrund zu verbuchen und eigentlich auch vollautomatisch digital zu verschicken.
Eine riesige Erleichterung.
Eigentlich schon. Aber was machten die Mitarbeiter? Sie drückten auf den Knopf, druckten dann aber trotzdem jede dieser 50 Rechnungen einzeln auf Papier aus, falteten sie und beschrifteten 50 Kuverts mühsam per Hand. Warum um alles in der Welt macht man das?
Weil sich 50 einzelne physische Handgriffe psychologisch wie eine 50-fache Qualitätskontrolle anfühlen.
Ah.
Es ist eine massive Kontrollillusion. Wir verwechseln sichtbare Anstrengung mit tatsächlicher Sicherheit.
Okay, das leuchtet ein. Nehmen wir dazu das Beispiel von Karin Gruber, der erfahrenen Sachberaterin aus dem Buch.
Ja?
Ihre Aufgabe ist es, Neuanmeldungen im System nach dem klassischen Vier-Augen-Prinzip freizugeben. Sie klickt am Tag 120 Mal auf den Button Freigeben.
Das ist pure Monotonie.
Total. Es ist eine Trance. Jeder Datensatz sieht auf den ersten Blick völlig gleich aus. Beim 31. Fall des Tages passiert es dann. Eine GmbH hat bei der Anmeldung fälschlicherweise den Jugendtarif für unter 18-Jährige ausgewählt.
Was natürlich keinen Sinn macht.
Gar keinen. Aber Karins Gehirn ist durch die 30 vorherigen korrekten Standardfälle völlig auf Routine gepolt. Sie übersieht den Fehler, ihr Finger zuckt, sie klickt auf Freigabe. Der Fehler ist im System.
Das menschliche Gehirn ist für diese Art der seriellen, monotonen Überprüfung einfach extrem schlecht gerüstet.
Ja.
Wenn wir jetzt aber argumentieren, wir sollten das Vier-Augen-Prinzip bei diesen absoluten Standardfällen abschaffen und die Datensätze einfach dunkel im Hintergrund durchlaufen lassen.
Dunkelverarbeitung, genau.
Ja, dann weckt das natürlich sofort Ängste.
Klar, die erste Reaktion ist dann immer, wenn wir das nicht mehr händisch abnicken, geben wir die Qualitätssicherung komplett an eine Blackbox ab. Das ist doch brandgefährlich.
Aber das stimmt so eben nicht. Das wirft eine wichtige Frage auf. Wir reduzieren nicht die Kontrolle, wir verlagern sie auf eine andere Ebene. Wir ersetzen die fehleranfällige Datensatzkontrolle durch Systemkontrolle.
Okay, Systemkontrolle.
Ein gut programmiertes, deterministisches System übersieht niemals einen Zahlendreher in einer IBAN. Es ermüdet nicht um 15 Uhr.
Stimmt.
Es vergisst auch nie, das Geburtsdatum mit den Bedingungen des Jugendtarifs abzugleichen. Wenn wir der Maschine erlauben, diese eindeutigen Standardfälle zu 100% selbst zu erledigen, schaffen wir enorme freie Kapazitäten.
Und was macht Karin Gruber dann mit dieser gewonnenen Zeit? Sie wird ja dadurch nicht überflüssig.
Überhaupt nicht.
Ihre menschliche Urteilskraft wird lediglich auf die 2% der echten komplexen Ausnahmen verschoben. Das System stoppt den automatischen Durchlauf genau bei diesem einen kuriosen Datensatz der GmbH mit dem Jugendtarif und legt ihn aktiv in Karens Arbeitskorb.
Genau.
Und jetzt kann sie ihre jahrelange Erfahrung und ihre soziale Kompetenz nutzen. Sie ruft den Kunden an, klärt das Missverständnis auf, zeigt Empathie. Sie leistet echte Beziehungsarbeit.
Für die eine Maschine niemals fähig wäre. Wir setzen den Menschen wieder dort ein, wo Kontext, Abwägung und Emotion gefragt sind.
Mhm.
Aber, und das ist ein großes Aber, diese neu gewonnenen Zeit der Mitarbeiter birgt ein völlig neues Risiko. Wenn wir uns ansehen, wie leicht zugänglich KI-Entwicklungswerkzeuge mittlerweile geworden sind.
Oh ja, die Mitarbeiter haben jetzt Zeit, sie sind motiviert und sie haben generative KI zur Hand. Plötzlich fangen Leute an, selbst kleine Softwarelösungen zu programmieren. Schatten-IT auf Steroiden quasi.
Exakt.
Da gibt es den Fall von Julian Steininger. Er ist kein Informatiker, aber halt ein hoch engagierter Mitarbeiter.
Mhm.
Er setzt sich am Wochenende hin, schreibt clevere Prompts in ein Sprachmodell und lässt sich ein Skript ausspucken.
Ja, das ist heute so einfach.
Total. Und dieses Skript wertet Feedbackbögen von Veranstaltungen automatisch aus und generiert richtig gut designte Teilnehmerzertifikate. Die ganze Abteilung feiert ihn dafür. Das Ding funktioniert tadellos.
Bis es das nicht mehr tut.
Richtig. 3 Monate später verlässt Julian die Organisation für einen neuen Job. Kurz darauf führt die zentrale IT-Abteilung eine ganz routinemäßige Bereinigung der Datenbank durch. Sie ändern ein einziges, scheinbar völlig unwichtiges Feld. Die Bezeichnung Teilnehmer-ID wird in Mitglieder-ID umbenannt.
Und bumm.
Julians KI-generiertes Skript stürzt sofort komplett ab. Nichts geht mehr. Es gibt keine Dokumentation, es gibt keine automatisierten Tests. Niemand in der Abteilung versteht diesen Spaghetti-Code, den die KI da zusammenkopiert hat.
Natürlich nicht.
Am Ende muss die Organisation einen externen Entwickler engagieren, der tagelang den Fehler sucht und für 4.800 Euro das Skript repariert.
Hier zeigt sich eben der fundamentale Unterschied zwischen Werkzeug und Handwerk. KI demokratisiert die Werkzeuge, sie erlaubt es jedem Code zu erzeugen, aber sie demokratisiert nicht die Expertise, diesen Code dann auch sicher, skalierbar und wartbar in eine bestehende Infrastruktur einzubetten.
Das ist wirklich, als ob mir ein moderner 3D-Drucker in 3 Stunden die Bauteile für ein ganzes Haus ausdrucken kann.
Ja.
Ich kann dann die Wände hochziehen, aber das macht mich noch lange nicht zu einem Statiker, der berechnen kann, ob das Dach beim ersten starken Schneefall einfach einstürzt.
Ein super Vergleich. Ein funktionierendes Skript auf dem Rechner eines Mitarbeiters ist eben keine Softwarearchitektur. Es fehlt die architektonische Disziplin.
Okay.
Um dieses Chaos zu verhindern, brauchen wir zwingend das Prinzip der führenden Quelle. Also die Single Source of Truth.
Ah, okay.
Ohne diese architektonische Klarheit enden wir in Situationen, in denen Daten wild und asynchron durchs Unternehmen fliegen.
Da fällt mir das klassische Beispiel von Alois Furtner ein.
Ja, der Klassiker.
Er ist ein treues, ehrenamtliches Mitglied. Eines Tages bekommt er Mahnungen an eine völlig veraltete private Adresse geschickt, obwohl er seine neue Adresse dem Verband eigentlich längst mitgeteilt hat. Wie kann das passieren? Weil der Verband 4 verschiedene, komplett isolierte Systeme nutzt. Es gibt eine Software für die Buchhaltung, ein Kursportal, ein zentrales CRM und ein Tool für den Newsletter.
Chaos pur.
Alois existiert in jedem dieser Systeme. Oft mit leicht abweichender Schreibweise oder einer anderen E-Mail-Adresse. Es gibt schlicht keine führende Wahrheit.
Und der oft fatale Reflex auf dieses Chaos ist dann der Versuch, all diese spezialisierten Systeme abzuschaffen und eine gigantische, monolithische All-in-One-Software zu kaufen, die alles auf einmal können soll.
Die eierlegende Wollmilchsau.
Ganz genau. Und solche Mammutprojekte scheitern meistens grandios, weil diese Systeme zwar alles ein bisschen, aber nichts wirklich gut können.
Okay, und was ist die Alternative?
Die architektonische Lösung hierfür ist die API-First-Philosophie. Wir müssen strikt zwischen Core und Commodity trennen.
Lass uns das mal kurz aufschlüsseln für alle, die das nicht täglich machen. Commodity, das sind die austauschbaren Standarddienstleistungen, oder?
Richtig.
Den Kalender für die Raumbelegungen, das Tool für den Newsletterversand oder den Dienst für Kreditkartenzahlungen, das programmieren wir ja nicht selbst.
Nein, natürlich nicht.
Das kaufen wir für ein paar Euro im Monat als Cloud-Dienst ein, weil tausende andere Organisationen exakt dasselbe brauchen. Da gibt es keinen echten Wettbewerbsvorteil.
Ganz genau. Aber der Core, also der organisatorische Kern, das sind die komplexen Regeln, wer welchen Kurs zu welchen Konditionen buchen darf. Und vor allem die validierten Stammdaten der Mitglieder. Dieser Kern bleibt streng bei der Organisation selbst, im zentralen CRM. Und jetzt kommt das Konzept der APIs und Webhooks ins Spiel.
Das muss man sich wie ein digitales Nervensystem vorstellen, richtig?
Ja.
Wenn Alois Furtner im externen Kursportal seine Adresse ändert, dann speichert dieses Portal die Adresse eben nicht still und heimlich in einer eigenen, isolierten Datenbank ab.
Richtig. Das Kursportal nutzt einen Webhook. Das ist im Grunde ein elektrischer Impuls, der sofort durch das Nervensystem schießt.
Okay.
Er meldet aktiv an das zentrale CRM-System. Achtung, Adresse von Alois hat sich geändert, bitte aktualisieren. Das CRM prüft die Eingabe und speichert sie.
Es ist also die einzige Instanz, die diese Wahrheit verwaltet?
Exakt. So verbinden wir hochspezialisierte Systeme miteinander, ohne eine zweite, dritte oder vierte kollidierende Wahrheit zu erschaffen.
Okay. Wenn wir diese Architektur im Griff haben, die Prozesse bereinigt sind und die Systeme über APIs sauber miteinander kommunizieren.
Mhm.
Dann öffnet sich ja eigentlich die Tür für den nächsten massiven Technologiesprung. KI ist dann nicht mehr nur ein Generator für Texte oder Code. Wir sprechen dann von agentischer KI.
Ein ganz wichtiges Thema.
KI-Systeme, die aktiv in Prozesse eingreifen und selbstständig Handlungen ausführen sollen.
Und hier wird die saubere Trennung zwischen der Fähigkeit eines Werkzeugs und seiner Berechtigung überlebenswichtig.
Was genau meinst du mit Berechtigung?
Ein KI-Modell, egal wie intelligent es auf den ersten Blick wirkt, darf niemals die direkte Berechtigung erhalten, Daten in einer führenden Datenbank eigenmächtig zu überschreiben.
Mhm, das wäre fatal.
Die Architektur erfordert hier zwingend 4 Stufen der Eskalation. Lesen, vorbereiten, bestätigen, ausführen.
Das lässt sich an diesem medizinischen Fachlabor sehr eindrucksvoll verdeutlichen. Da kommen täglich tausende Blutwerte rein.
Ja.
Die agentische KI erhält die Berechtigung, diese eingehenden Daten zu lesen. Sie analysiert sie, erkennt Muster und vergleicht sie mit historischen Daten. Dann geht sie in die zweite Stufe, das Vorbereiten.
Genau.
Sie erstellt einen fertigen Befunktentwurf und markiert kritische Anomalien leuchtend rot.
Bis hierhin ist das System extrem schnell und nützlich.
Aber sie darf diesen Befundentwurf auf gar keinen Fall eigenständig an den Patienten oder den behandelnden Arzt schicken.
Okay. Die dritte Stufe, das Bestätigen, das muss eine harte, unüberwindbare Grenze sein, die ausschließlich einem Menschen vorbehalten bleibt. Die Laborleitung prüft den vorbereiteten Entwurf, bewertet den medizinischen Kontext, der der Maschine vielleicht einfach fehlt, und klickt dann ganz bewusst auf Freigegeben.
Und erst dieser menschliche Klick löst dann die vierte Stufe aus.
Richtig. Das Ausführen im Kernsystem, also den Versand und die Archivierung. Die KI hat keine Macht zu handeln, sie hat nur die Erlaubnis, Handlungen hochstrukturiert vorzuschlagen.
Das führt uns unweigerlich zu der Frage, was dieser gewaltige Wandel mit den Menschen in den Organisationen macht. Also auf einer psychologischen Ebene.
Das ist der schwierigste Teil.
Wir nehmen ihnen die sicheren, monotonen Routinen weg. Wir geben ihnen KI-Agenten an die Hand, die ihnen die Fleißarbeit abnehmen. Und wir fordern von ihnen, sich nur noch auf komplexe Ausnahmen, strategische Entscheidungen und Beziehungsarbeit zu konzentrieren.
Mhm.
Das klingt auf dem Papier fantastisch, aber psychologisch ist das ja eine massive Erschütterung.
Eine Erschütterung, die vom Management fast immer radikal unterschätzt wird. Es gibt da im Buch den sehr nachdenklichen Fall von Herrn M.
Ah ja.
Herr M. war ein langjähriger Mitarbeiter, der eigentlich extrem gut mit Menschen umgehen konnte. Er hatte ein echtes Händchen für die Kundenbetreuung.
Mhm.
Aber sein eigentlicher Berufsstolz, sein tief verankerter Maßstab für gute Arbeit, lag in der fehlerfreien, akribischen, manuellen Verwaltungsarbeit im Hintergrund. Er war der Mann, der immer genau wusste, wo jeder Aktenvorgang lag.
Er war das wandelnde Archiv sozusagen.
Genau. Und dann traf die Welle der Digitalisierung auf seinen Arbeitsplatz. Die Organisation modernisierte die Systeme und automatisierte genau diese Verwaltungsroutinen.
Ja.
Aus Sicht des Managements war die Absicht dabei ja durchweg positiv und wertschätzend. Man wollte Herrn M. von dieser, sagen wir mal, lästigen Sachbearbeitung befreien.
Mhm.
Damit er endlich mehr Zeit für das hat, was er eigentlich am besten kann. Die Beratung und den intensiven, persönlichen Kontakt mit den Mitgliedern.
Mhm.
Das Management dachte wirklich, wir werten seinen Arbeitsplatz massiv auf.
Aber für Herrn M. war es ein tiefer Einschnitt in seine berufliche Identität.
Krass, ja.
Seine persönliche Messlatte für Erfolg, also diese makellose manuelle Aktenführung, war plötzlich völlig irrelevant. Eine Maschine erledigte nun in Sekunden das, was er in Jahrzehnten perfektioniert hatte.
Wahnsinn. Das Management verstand absolut nicht, warum er sich gegen diese offensichtliche Erleichterung sträubte. Er wehrte sich gegen das neue System, wurde zunehmend unglücklich und am Ende kündigte er.
Heftig.
Das Fazit hieraus ist brutal ehrlich, aber extrem wichtig. Eine organisatorische Aufwertung, die von der betroffenen Person subjektiv nicht als Aufwertung empfunden wird, ist halt keine.
Das trifft den Kern des Problems. Wenn wir heute über Widerstand gegen Digitalisierung sprechen, dann geht es ja fast nie um plumpe Technikfeindlichkeit.
Nein, selten.
Es ist ja nicht so, dass die Leute zu dumm wären, eine neue Softwareoberfläche zu bedienen. Sie wehren sich, weil sie ihren Status schützen.
Absolut.
Sie schützen ihre hart erarbeitete Identität, ihre gewohnten, informellen Informationskanäle oder so ein verborgenes Erfahrungswissen, das in keinem offiziellen Prozesshandbuch der Welt steht.
Genau.
Wenn wir die Arbeit neu entwerfen, reicht es nicht, den Menschen nur neue, schnellere Werkzeuge auf den Tisch zu stellen. Wir müssen ihnen neue Maßstäbe geben. Wir müssen ihnen helfen, neu zu definieren, woran sie abends erkennen, dass sie heute wertvolle Arbeit geleistet haben.
Die wahre KI-Transformation findet eben nicht im Rechenzentrum statt, sondern in der Organisationspsychologie und der Architektur der Zuständigkeiten.
Wir fassen zusammen, es geht um weit mehr als nur einfach ChatGPT für die Belegschaft freizuschalten.
Definitiv.
Es geht darum, bürokratische Entscheidungswege radikal zu beschleunigen, damit sie überhaupt mit der Geschwindigkeit der Inhaltserstellung mithalten können. Es geht darum, den Mut zu haben, schlechte und kaputte Prozesse komplett zu eliminieren, bevor man sie blind automatisiert.
Richtig.
Wir müssen zentrale Datenkrähen definieren. Und den Menschen gezielt aus der fehleranfälligen Monotonie herausnehmen, um ihn dort einzusetzen, wo echtes Urteilsvermögen unverzichtbar ist.
Denn die KI liefert uns Antworten im absoluten Überfluss. Aber die Verantwortung für die Folgen dieser Antworten bleibt unteilbar menschlich.
Bevor wir uns für heute verabschieden, möchte ich dir, der uns gerade zuhört, noch einen letzten, echt provokanten Gedanken mit auf den Weg geben. Einen Gedanken über den sogenannten verlorenen Lernpfad.
Mhm.
Stell dir mal vor, deine Organisation schafft es morgen tatsächlich, all ihre Standardfälle absolut perfekt zu automatisieren. Das System läuft reibungslos, die Maschine übernimmt fehlerfrei die gesamte Routine der täglichen Sachbearbeitung. Alles Dunkelverarbeitung.
Ein Traum für viele.
Wenn das passiert, woher kommen dann eigentlich in 10 Jahren deine erfahrenen Experten?
Oh.
Wenn niemand mehr als Junior einsteigt und jahrelang die simplen, langweiligen Standardfälle manuell bearbeiten muss, um die Muster, die Nuancen und die Ausnahmen deines Geschäfts von der Pike aufzulernen, wie trainierst du dann in Zukunft menschliche Erfahrung? Ein Gedanke, den du definitiv mit in dein nächstes Strategie-Meeting nehmen solltest. Bis zum nächsten Mal.